Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Dobrý den und hallo, schön, dass Sie auch an diesem Samstag wieder Radio Prag International eingeschaltet haben. Ich bin Ferdinand Hauser und ich begleite Sie heute durch unser Programm. Darin geht es um Johann Stüdel, den Begründer des organisierten Alpinismus, der aus Prag stammte. Im Sprachkurs widmen wir uns dem Wort Fall. Zunächst geht es aber um die Musik, denn zum 5. Mal wird in Tschechien demnächst ein internationales Musikfestival veranstaltet, das dem 1898 geborenen Komponisten Viktor Ullmann gewidmet ist. Es wird von der Viktor Ullmann Gesellschaft in Zusammenarbeit mit dem Prager Österreichischen Kulturforum veranstaltet. Magdalena Živna ist die Direktorin des Festivals und die Vorsitzende der Viktor Ullmann Gesellschaft. Martina Schneibergova hat mit ihr über die Festspiele gesprochen. Das Interview hören Sie im folgenden Kultursalon.
Frau Živna, wie ist überhaupt das Viktor Ullmann Festival entstanden?
Das Viktor Ullmann Festival ist schon 2018 entstanden, und zwar auf Initiative der Stadtbibliothek in Český Těšín, weil Český Těšín und die zweite Hälfte dieser heutigen Doppelstadt, früher des österreichisch-ungarischen Teschen, ist der Geburtsort von Viktor Ullmann. Dort ist er 1898 als Sohn eines Militäroffiziers zur Welt gekommen. Und 2018 wurde der 120. Geburtstag des Komponisten begangen. In der polnischen Hälfte der Stadt, da hat man schon im Januar ein Konzert veranstaltet. Und weil auf der tschechischen Seite die Stadtbibliothek sehr aktiv auch bei kulturellen Veranstaltungen in Erinnerungen an die Söhne der Stadt und so weiter ist, also sind sie so auf den Viktor Ullmann gekommen und haben mich dann angesprochen, ob wir, weil ich schon damals Konzerte mit Ullmann-Programmen vermittelte, ob wir auch ein Konzert machen könnten. Und dann bin ich mit der damaligen Direktorin der Bibliothek zusammengekommen und auch das erste Mal die Stadt besucht. Und dann sagte ich ihr, naja, warum nur ein Konzert? Da machen wir gleich ein Festival. Es war zwar nur ein ganz kleines Festival, es war damals 2018 ein Konzert, eine Ausstellung, die ich vorbereitet habe, eine biografische Ausstellung und eine Stadtführung, aber der Anfang war gelegt sozusagen und es hatte ein sehr gutes Echo, diese Veranstaltung, und so haben wir beschlossen, mit der Stadtbibliothek die Tradition weiter fortzusetzen, allerdings nur als eine Biennale, weil die beiden, diese Doppelstadt, Český Těšín und Češin, immer noch keine große Stadt ist, also so ist das entstanden.
Sie haben letztes Jahr die Ullmann-Gesellschaft gegründet.
Ja, das ist deswegen entstanden, weil da in diesem Modus in Český Těšín und Češin, also jedes zweite Jahr, ist die Veranstaltung bis 2004 gelaufen, wo wir schon 4 Konzerte hatten. Aber da haben dann die lokalen Veranstalter beschlossen, dass es dann doch für die doch relativ kleine Stadt Teschen schon eine zu große Veranstaltung ist, respektive, dass man da nicht viel Publikum haben kann. Und da natürlich wollte ich aber die schon begonnene Tradition nicht unterbrechen. Und dann noch mit Freunden haben wir beschlossen, dann werden wir es halt nach Prag verlegen, weil Prag ist eigentlich die Stadt Ullmanns, auch seine Wahlheimat sozusagen. Und deswegen haben wir im vorigen Jahr diesen Verein, Společnost Viktora Ullmanna, Viktor Ullmann Gesellschaft gegründet, und die hat sich jetzt zum Hauptziel gesetzt, also die Ullmann Festivals weiter zu veranstalten, aber auch andere fachliche und popularisierende Tätigkeit und so weiter über nicht nur Viktor Ullmann, aber auch seine ihm verwandten Musiker.
Was für Konzerte haben Sie vorbereitet und mit wem arbeiten Sie dabei zusammen?
In dieser fünften Ausgabe in Prag haben wir insgesamt 6 Konzerte vorbereitet, davon 4 in Prag, eines in Ústí nad Labem, wo Ullmann auch ein Jahr lang tätig war, und das letzte Konzert dann wiederum in Český Těšín. Die Dramaturgie ist ein Kompromiss zwischen den Wünschen, also der Veranstalter, und den Angeboten der Musiker. Ich habe inzwischen schon mehrere Angebote auch aus Deutschland und Österreich bekommen, weil da hat sich schon diese Tatsache über unser Festival verbreitet. Also dann haben wir uns entschlossen, ein österreichisches Konzert zu veranstalten, und zwar ein sehr hochkarätiges in dem Saal des Österreichischen Kulturforums. Wird am 22. April der langjährige Solist der Wiener Staatsoper, Kammersänger Adrian Öröd, auftreten mit seinem Klavierpartner Christoph Draxler, und er wird ein sehr attraktives Programm anbieten, Lieder aus Wien, also Auswahl aus dem Liederschaffen einiger sehr wichtigen Komponisten der ersten Hälfte, Wiener Komponisten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dann werden 2 Konzerte mit deutschen Interpreten folgen, also mit einem deutsch-israelischen Trio Deliria, Klaviertrio, im Dell-Konservatorium und im Prager Konservatorium, also dem Haupthaus na Rejišti. Da wird zum Solo-Klavierabend eine sehr derzeit sehr renommierte und geschätzte deutsche Pianistin Annika Treutler auftreten. Aber das Eröffnungskonzert am 21. im Martinussaal in Hamu, da werden heimische Interpreten auftreten, nämlich das Streichquartett Fama Kve und das Damenbläserquintett Kalabis Quintett, und die werden je ein, also ein Quartett, ein von Ullmann, ein Bläserquintett von Pavel Haas und zum Schluss gemeinsam ein sehr wenig gespieltes Stück, das Nonett von Rudolf Carrel. Dann folgen nach diesen 4 Prager Konzerten am Samstag dann in Ústí nad Labem wird wieder Fama Kve mit heute sehr populären jungen tschechischen Klarinettistin Anna Paulova ein schönes Konzert geben, und den Schluss bildet dann wieder in Český Těšín ein Liederkonzert mit Irena Troupová, Ondřej Holub und Jan Dušek. Bei dem Konzert werden wir auch eine Uraufführung, weil Jan Dušek ja nicht nur Pianist, aber auch ein Komponist ist. Und er hat Versen, also als Auftragswerk des Festivals, hat er 3 Gedichte eines bisher völlig unbekannten Herrn namens Oldřich Böhm, auch eines Holocaust-Opfers, vertont, die er im Archiv des Jüdischen Museums entdeckt hat.
Es wird auch ein Begleitprogramm geben auf den Spuren von Viktor Ullmann. Wie ist er mit Prag verbunden?
Ja, Ullmann war sehr eng mit Prag verbunden. Man kann es schön auf Deutsch so schön sagen, dass es seine Wahlheimat war. Denn er ist 1919 aus Wien nach Prag das erste Mal gekommen. Gleich ein Jahr später ist es ihm gelungen, das Engagement am Neuen Deutschen Theater zu bekommen. Das war unter dem Chefdirigenten Alexander Zemlinski, der eine Art Guru für Ullmann wurde. Und hier blieb Ullmann bis 1927, wo auch der Zemlinski das Haus, das Theater verließ. Und so deswegen, nehmen wir an, hat er sich auch entschlossen, also das Theater zu verlassen. Und vor allem, er bekam damals ein Angebot schon, als Opernchef im Aussiger Stadttheater zu sein, was für ihn natürlich ein Sprung in der Karriere war. Und in Ústí nad Labem, also früher Aussig, hat er eine sehr erfolgreiche Saison mit 8 Premieren umgesetzt. Aber leider geriet das Theater in große finanzielle Schwierigkeiten, und so wurden alle entlassen. Und so kam auch wieder Ullmann weg von Ústí. Dann war er 2 Jahre lang im Schauspielhaus Zürich, war er engagiert als Chef der Bühnenmusik. Aber das natürlich konnte ihn als Komponisten nicht so sehr reizen. Das war eher so ein Broterwerb für ihn. Und dann hatte sie, weil er zu dieser Zeit mit der Anthroposophie bekannt gemacht hat und eigentlich diese Lehre, diese geistliche Strömung sehr anziehend fand, er hatte sich entschlossen, der Anthroposophie zu dienen. Und dann hat er ein Angebot angenommen in Stuttgart, wo es eine Buchhandlung oder eine Bücherstube, wie es damals hieß, mit anthroposophischen Literatur gab. Also er hat dann dieses mit seiner zweiten Frau haben diese Buchhandlung gekauft, aber nicht gewusst, dass die schon von, das hat der Vermittler ihnen natürlich nicht verraten, dass dieses Unternehmen von Anfang an auch schon mit vielen Schulden belegt war. Und deswegen, also dagegen konnten die kaum kämpfen, also nach 2 Jahren praktisch waren sie schon pleite, hatten sehr viele Schulden und sind dann im Sommer 33 eigentlich notgedrungenerweise wieder nach Prag zurückgekehrt. Und in Prag sind sie dann schon geblieben bis zu dem Jahr 42, als Ullmann nach Theresienstadt abtransportiert wurde. Aber in diesen 30er Jahren, wo die er noch in einem freien Prag noch verbracht hat, die waren andersrum. Er hatte zwar Schwierigkeiten mit dem Gelderwerb, weil er keinen festen Posten schon mehr finden konnte, aber er hat sich sehr viel auf freiem Fuß, also war er sehr aktiv mit verschiedenen Vorträgen, Rezensionen und so weiter, aber konnte sich dann also umso mehr auf Komponieren konzentrieren und da sind in dieser Zeit sind seine sehr, sehr wichtige Werke entstanden, etwa die anthroposophische Oper Der Sturz des Antichrist und Lieder und Kammermusik und so weiter und dann nach 38, als sein Vater gestorben ist in Wien, dann konnte er durch die Erbschaft auch noch dazu greifen, dass er begann, seine Werke im Eigenverlag zu veröffentlichen. Also in dem Sinne ist Prag für ihn wirklich also seine Lebensstadt, muss man schon sagen.
Von seinen Werken ist wahrscheinlich die Oper Der Kaiser von Atlantis am bekanntesten. Die wurde jetzt gerade auch aufgeführt auf einigen Bühnen. Was wird in der Welt am meisten aufgeführt?
Ja, es ist natürlich der Kaiser von Atlantis oder die Todverweigerung, wie der offizielle Titel heißt. Das ist das meistgespielte Werk Ullmanns, denn eigentlich zum Beispiel vom vorigen Jahr, als der 80. Jahrestag des Abschlusses des Zweiten Weltkriegs begangen wurde weltweit, da nur, was ich weiß, ist eine sehr gelungene Aufführung in der Wiener Volksoper gewesen. Und dann auch bei der Ars Electronica in Linz mit Beteiligung der Brünner Philharmonie. Aber auch also wirklich weltweit, in Amerika, überall, also wird das Stück aufgeführt, denn es gilt als eine der stärksten Antikriegsmissionen oder Botschaften. Damit hängt auch zusammen, und das ist auch sehr wichtig vielleicht zu erwähnen, die meisten Manuskripte, jedenfalls diejenigen, die er in Theresienstadt geschrieben hat, da war er auch sehr fleißig, da sind seine 22 Werke entstanden. Die wurden dann nach seinem Transport, wurden dann erstmal durch seinen Mithäftling Emil Utitz und später den Hans Guido Adler gerettet. Und so sind sie dann in die Welt gekommen und erstmal in die anthroposophische Gesellschaft nach Dornach, also in diese zentrale Stelle der Anthroposophie in Europa. Und mit Dornach hat dann die im benachbarten Basel, hatte dann die Paul-Sacher-Stiftung, die eben auch sich also auf die Aufbewahrung verschiedener Komponistenmanuskripte spezialisiert, hat auch ein Deal abgeschlossen, dass dieses Konvolut von Ullmann an Manuskripten zwar in Dornach im Besitz des Goethe-Zentrums in Dornach bleiben, aber zugänglich gemacht werden in der Paul-Sacher-Stiftung, den Forschern und so weiter. Und da hat im vorigen Jahr ist es zu einem sehr wichtigen Schritt gekommen. Die Paul-Sacher-Stiftung in Kooperation mit dem Bärenreiter-Verlag haben eine sehr wertvolle Publikation veröffentlicht, nämlich das Faksimile von den dort in Basel aufbewahrten Manuskripte, also des Notenmanuskripts und 2 Manuskripte von Libretti. Es gibt 2 Versionen von dem Libretto plus begleitende Essays. Und dieses Buch werden wir auch bei unserem Festival vor dem Konzert im Österreichischen Kulturforum präsentieren.
Soweit das Interview mit Magdalena Živná. Das Viktor-Ullmann-Festival findet vom 21. bis zum 26. April statt. Bei uns geht es nun weiter mit dem Sprachkurs und darin widmen wir uns dem kleinen, aber feinen Wort Fall. Dieses hat im Deutschen ja gleich mehrere Bedeutungen und es taucht auch in mehreren Redewendungen auf. Wie man Fall auf Tschechisch sagt, das erfahren Sie jetzt bei uns. Am Mikrofon sind Markéta Kachlíková und Libor Kukal.
Der Fall heißt auf Tschechisch
Pád.
Und zwar in seiner ersten Bedeutung, bei der es um eine Bewegung nach unten geht. Wie zum Beispiel der freie Fall.
Volný pád.
Auch der Fall im Sinne eines Sturzes ist im Tschechischen
Pád.
Wie etwa der Fall der Regierung.
Pád vlády.
Im Falle.
V případě.
Dass es sich bei dem Fall um einen Sachverhalt oder eine spezifische Situation handelt, steht im Tschechischen das Wort, das gerade genannt wurde.
Případ.
Wie etwa, das ist ein schwieriger Fall.
To je komplikovaný případ.
Beziehungsweise sogar ein Kriminalfall.
Kriminální případ.
Man sagt auch, wir müssen das von Fall zu Fall beurteilen.
Musíme to posoudit případ od případu.
Ist man unsicher, fragt man einen Freund, was würdest du in meinem Fall tun?
Co bys dělal v mém případě?
Im besten Falle heißt auf Tschechisch
v nejlepším případě,
im schlimmsten Falle
v nejhorším případě
und im Falle des Falles wird übersetzt als
v případě nouze.
Wenn etwas zutrifft, ist es der Fall.
Je to tak.
Auf jeden Fall sagt man
v každém případě.
Oder aber auch.
Každopádně.
Auf keinen Fall wiederum.
V žádném případě.
Der Fall.
Pád.
Ist zudem der Kasus, also die grammatische Beugungsform flektierbarer Wörter. Das Deutsche hat 4 solche Fälle, das Tschechische sogar 7. Die deutsche Sprache kennt aber nicht nur Fälle, sondern auch etwa Abfälle, Einfälle, Überfälle oder Zufälle. Mehr dazu beim nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Naslyšenou.
Soweit die aktuelle Folge unseres Sprachkurses, die Sie nicht nur auf unserer Webseite finden, sondern auch als Podcast unter dem Namen Tschechisch gesagt, überall wo es Podcasts gibt. Die Alpen sind wahrscheinlich nicht das Erste, was einem in den Sinn kommt, wenn man an Prag denkt. Doch eben da wuchs der Begründer des organisierten Alpinismus auf, Johann Stüdel. Er gilt heute als einer der größten Unterstützer des Bergsteigens und Prag und Osttirol sind aufgrund der Aktivitäten des tschechischen Bergpioniers seit Mitte des 19. Jahrhunderts miteinander verbunden. Mehr über den Bergpionier aus Böhmen nun von Wiebke Nordenberg. Sie hören eine Wiederholung vom Februar 2014.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Johann Stüdel wurde am 27. Juni 1839 geboren und wuchs als ältester von 3 Brüdern auf der Prager Kleinseite auf. Sein Vater Andreas Stüdel war ein erfolgreicher Kaufmann und besaß dort ein Kolonialwaren-, Wein- und Delikatessengeschäft. Nach Willen des Vaters sollte Johann in dessen Fußstapfen treten. Doch der junge Stüdel verwirklichte stattdessen seine eigenen Pläne. Ende der 1850er Jahre begann er in Dresden Chemie und Technik zu studieren. Als der Vater jedoch schwer erkrankte, war er gezwungen, sein Studium abzubrechen. Er kehrte nach Prag zurück und führte fortan den Kaufmannsladen weiter. Der Alpinist Ladislav Jirásko stieß vor mehr als 20 Jahren auf Johann Stüdel und begann, Nachforschungen über den Prager Kaufmann anzustellen. Dieser habe schon früh Wanderungen im Böhmer Wald unternommen und so seine Liebe für die Berge entdeckt. In die Alpen habe ihn sozusagen das Schicksal verschlagen. Stüdel sei oft krank gewesen, Rücken- und Atemprobleme hätten ihm sehr zu schaffen gemacht. Um sich zu erholen, sei er dann 1861 in einen Kurort im Berchtesgadener Land gereist.
Und ab diesem ersten Besuch, wenn er diese schönen Berge gesehen hat, das war für ihn so eine künftige Orientierung. Also die Berge sind bei ihm geblieben. Er ist nach Prag gekommen zurück nach diesem ersten Aufenthalt. Er hatte das immer im Kopf. Und so ist diese Verbindung entstanden, wurde allmählich entwickelt.
1864 unternahm Stüdel schließlich mit zwei Prager Freunden seine erste Hochgebirgstour. Die Überschreitung des Schwarzensteingletschers vom Zillertal ins Arntal. Stüdel und seinen Gefährten gelang dieser Übergang zum ersten Mal ohne Seil. Auf dem Rückweg stürzte ihr Führer jedoch in eine Gletscherspalte und kam ums Leben. Dieser Unfall veranlasste Stüdel, die Gründung eines Bergführervereins in der K&K-Monarchie voranzutreiben. Dieser sollte Sicherheitsstandards und Vergütungen der Begleiter festlegen.
Die Leute, die haben sich in den Bergen gut orientiert, die hatten auch gut geklettert. Der hat mit solchen Leuten den ersten Bergführerverein gegründet. Das war auch eine Pioniersache. Die ersten Touristen in der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert, die waren schon als Kunden für diese Bergführer. Das war eine neue Profession.
Und von Jahr zu Jahr kamen immer mehr Touristen als zahlkräftige Kunden in die Alpen. Dies führte dazu, dass sich der Lebensstandard der meist armen Bergleute stetig verbesserte. Im August 1867 reiste Johann Stüdel gemeinsam mit seinem Bruder Franz in die Hohen Tauern. Die beiden hatten sich zum Ziel gesetzt, den Großglockner zu besteigen, den mit 3.798 Metern höchsten Berg und zugleich bekanntesten Wahrzeichen Österreichs. Die Brüder kamen so erstmals in die kleine Glocknergemeinde Karls. Auch wenn die geplante Besteigung aufgrund schlechten Wetters vorerst fehlschlug, war 1867 das große Jahr in Stüdels Bergsteigerleben. Er erklomm den Großvenediger und weitere Berge der Hohen Tauern sowie der Ötztaler Alpen.
Stüdel ist auf Karlser Seite geblieben und so hat er sehr gut nach dem zweiten Besuch die Gegend von Karls gut kennengelernt. Und schon programmiert, hier wird eine Hütte, hier wird diese Grat, der ist auf ihn jetzt genannt, Stillgrat, das wird der kürzeste Weg zu Großglockner.
Der Prager Kaufmann wurde von den Bewohnern in Karls damals herzlich aufgenommen. In der örtlichen Wirtsstube erfuhr er auch von deren Plänen, den mühseligen Aufstieg zum Großglockner durch eine Unterkunftshütte zu erleichtern. Den Karlsern fehlten jedoch die finanziellen Mittel. Stüdel sagte ihnen seine Unterstützung zu und leitete das Vorhaben in die Wege. Er wählte sogar eigens den Platz der Hütte aus. Am 15. September 1868 wurde die Schutzhütte feierlich eingeweiht und Stüdelhütte getauft. Diesen Namen trägt sie bis heute und Stüdel wurde fortan der Glocknerherr genannt.
Oh, die Tannen stehen, himmelblau, die herrlichen Seen.
Nach seinem dritten Besuch in Karls hatte Stüdel bereits im Kopf, die wachsende Bergsteigerbewegung besser zu organisieren. Im Jahre 1862, also 5 Jahre vor seinem ersten Besuch in Karls, wurde in Wien der Österreichische Alpenverein gegründet. Diesem gehörte von Anfang an auch Johann Stüdel an. Der Verein widmete sich jedoch vor allem wissenschaftlicher Forschung und weniger praktischen Tätigkeiten. 1869 gründete Johann Stüdel schließlich gemeinsam mit seinen Wegbegleitern Karl Hoffmann, Franz Senn und Theodor Trautwein den Deutschen Alpenverein. Anders als das österreichische Pendant war dieser nicht zentralistisch organisiert, sondern in Sektionen gegliedert. Diese Sektionen wählten ihre jeweiligen Arbeitsgebiete in den Alpen und erschlossen auf diese Weise auch entlegene Gegenden. 1870 rief Stüdel, der sich inzwischen wieder in Prag um den Kaufmannsladen kümmern musste, die Sektion Prag ins Leben. Es war der erste organisierte Bergsteigerverein in Böhmen.
Das war in dieser Zeit, in der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert, war Sektion Prag nach München und nach Wien die drittgrößte Sektion und sogar die reichste Sektion, denn die hatte in Eigentum 11 Hütten. Die haben von Prag, wurden Hütten projektiert, Still wusste sehr gut organisieren, also Sektion hatte viele, viele Fans.
Die Fans kamen nicht nur aus Prag, sondern auch aus Deutschland und Österreich. Die Pläne für die Hütten fertigte Johann Stüdel meist eigenhändig an. Er war von jeher ein begabter Zeichner und Maler gewesen. 50 Jahre lang stand er allein der Sektion Prag vor. 1873 fusionierten die beiden großen Alpenvereine zum Deutschen und Österreichischen Alpenverein und arbeiteten bis Ende des Zweiten Weltkrieges zusammen. Für Johann Stüdel brach nach Ende des Ersten Weltkrieges eine schwere Zeit an, denn tschechische Freunde hatten sich wegen des aufkommenden Nationalismus von ihm abgewandt.
Nach der Entstehung der Tschechoslowakei, das war 1918, Stüdel musste, dass die Nationaltendenzen waren so stark, dass auch die tschechischen Freunde, die waren in Johann Stüdel, in dieser Zeit waren ein wenig weg. Also Stüdel machte Entscheidung und ist aus Prag nach Salzburg umgesiedelt.
In der Mozartstadt wohnte bereits sein Sohn Max und dessen Familie. Stüdel folgte ihnen schweren Herzens und verließ Prag im Jahre 1919. Der mittlerweile 80-jährige Alpenvisionär sorgte sich selbst von Salzburg aus noch um den Zustand der auf ihn getauften Hütte. Diese war während des Ersten Weltkrieges nicht bewirtschaftet worden und stark beschädigt. Mittlerweile war Stüdel allerdings kein wohlhabender Kaufmann mehr, denn sein Geschäft in Prag hatte er unter Wert verkaufen müssen. Er bat daher den Deutschen und Österreichischen Alpenverein um Hilfe. Seinem Ersuchen wurde großzügig Folge geleistet und bereits 1921 besichtigte Stüdel die sanierte Hütte in Karls.
Himmel sieht, der Schmied dort hinaus, zu den stolzen Höhen, Osttirol, wie bist du schön.
Am 29. Januar 1925 verstarb Johann Stüdel im Alter von 85 Jahren in Salzburg. In Karls am Großglockner ist der Alpenpionier jedoch immer noch präsent. Zum einen durch den Stüdelgrat und die Stüdelhütte, zum anderen wurde er bereits 1870 Ehrenbürger von Karls. In seiner Heimatstadt Prag hingegen erinnert nichts an den Bergpionier. Ladislav Jirasko wollte daher eine kleine Gedenktafel am Elternhaus auf der Kleinseite anbringen lassen, scheiterte jedoch an den Behörden. Im vergangenen Jahr nun widmete er dem Bergpionier ein Buch sowie einen Dokumentarfilm, der an Originalschauplätzen gedreht wurde. Johann Stüdels Vermächtnis hat eine ganze Region in Europa verändert. Die Alpen sind heute ein Touristenmagnet und größtenteils erschlossen. Darunter leiden allerdings auch Natur und Umwelt. Genau dies befürchteten einige Alpenvereinsmitglieder bereits zu Stüdels Lebzeiten. Sie warnten damals vor einer Übererschließung des Hochgebirges in der Mitte Europas.
Und mit diesem Beitrag war es das für heute wieder von uns. Ich sage Tschüss und auf Wiederhören und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin.